Radioaktiv. Nachgefragt.
Frank Stürenberg ist seit mittlerweile mehr als 9 Jahren Geschäftsführer von Phoenix Contact, einem der größten und wichtigsten Unternehmen in unserer Region. Über das Unternehmen, die Entwicklung der deutschen Wirtschaft und die zahlreichen Herausforderungen in der aktuellen Zeit sprechen wir heute mit ihm in der Sendung Nachgefragt. Mein Name ist Maximilian Wilsmann und ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Seit 2015 ist Frank Stürenberg der Vorsitzende der Geschäftsführung bei Phoenix Contact. Er ist also der CEO, der Chef des Unternehmens, das auf der Welt mehr als 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Das Besondere dabei, obwohl sich Phoenix Contact erst aus Essen und seit über 80 Jahren aus Blomberg heraus zu einem Unternehmen entwickelt hat, das Firmenstandorte auf mehreren Kontinenten und in verschiedensten Ländern der Welt betreibt, ist es nach wie vor ein Familienunternehmen. Das bedeutet auch, die Firmenanteile sind fest im Besitz einiger weniger Familien. An der Börse ist Phoenix Contact nicht vertreten, obwohl das Unternehmen jährlich mehrere Milliarden Euro umsetzt. Herr Stürenberg, vielleicht zum Anfang des Interviews könnten Sie das einmal kurz erklären.
Das ist wichtig für Familienunternehmen, dass man sich innerhalb der Familiengesellschafterinnen und Gesellschafter sehr einig darüber ist, dass man die Anteile des Unternehmens auch im Kreis dieser Familien hält. Ja, dafür werden typischerweise Regeln formuliert, dass man Anteile nicht einfach an einen Dritten verkaufen kann, ohne dass zum Beispiel alle anderen zustimmen müssten oder ein entsprechendes Vorkaufsrecht haben, weil das ist ja das Typische an Familienunternehmen, die ja nicht, zumindest die meisten, die ich kenne, nicht auf einen kurzfristigen kommerziellen Erfolg ausgerichtet sind, sondern darauf ausgerichtet sind, wie schaffe ich es, dass dieses Unternehmen sich in einer langen Linie über Generationen hinweg erfolgreich entwickelt. Ja, also die Anteile innerhalb der Phoenix Contact Familien, die sind jetzt auch schon übertragen an jüngere Generationen, junge Menschen, die um die 30 sind und jetzt schon die Verantwortung dann auch übernehmen, Gesellschaftsanteile zu vertreten, mit dem Ziel, ja, für die nächsten 20, 30 Jahre wieder die Weichen richtig zu stellen. Nein, insofern sind die Anteile nicht verfügbar. Das ist auf der einen Seite sehr gut, weil es natürlich auch Kontinuität und Ruhe in die Entwicklung eines Unternehmens bringt. Auf der anderen Seite müssen wir es auch immer wieder schaffen, dass wir die Mittel, die wir brauchen, um das Unternehmen weiterzuentwickeln, auch selber erwirtschaften. Ja, nicht einfach an die Börse gehen, die Glocke läuten und 100 Millionen einsammeln, die wir dann wieder investieren können, sondern 100 Millionen verdienen, um sie dann zu investieren.
Und dann ist es ja, würde ich fast sagen, umso erstaunlicher. Wir sind jetzt hier am Hauptfirmensitz in Blomberg, ist ja Hauptfirmensitz.
Ja.
Ja, genau. Und dann ist es ja umso erstaunlicher, das Unternehmen, damals vor 100 Jahren gegründet, hier in Deutschland, dann nach Blomberg gekommen und mittlerweile ja vertreten mit verschiedenen Standorten auf der ganzen Welt. Also in Asien, in Amerika, in Europa auch, in verschiedenen Ländern. Das hat sich ja quasi von hier heraus als Familienunternehmen zu einem weltweit aktiven Unternehmen entwickelt.
Ja, also es ist, Blomberg ist der, ich sage es mal, Stammsitz des Unternehmens, die Zentrale, wobei wir intern Blomberg und Bad Pyrmont für uns wie einen Standort betrachten. Wir sprechen von der Twinside, also diese beiden Standorte bilden quasi die Unternehmenszentrale, das Headquarter, wie man es international nennt. Und es ist inzwischen so, dass wir von unserem Geschäft ungefähr 75% außerhalb von Deutschland machen. Und dann ist es ganz naheliegend, dass man auch mit der sogenannten Wertschöpfung, also der Produktion, den Entwicklungsleistungen und so weiter, auch dahin geht, wo das Geschäft gemacht wird. Also wenn wir einen großen Teil unseres Geschäftes in den USA machen, dann sind sie nicht wettbewerbsfähig, wenn sie alles aus Deutschland nur dahin exportieren. Und versuchen sich damit auch gegen lokale Wettbewerber oder andere Unternehmen, die aber im Land vertreten sind mit Produktion, mit Entwicklung, mit eigener Logistik und Vertrieb und allem drum und dran, erfolgreich zu sein. Also ist es ein ganz natürlicher Prozess, dass man dann auch beginnt, in diesen großen Märkten auch wiederum eigene Wertschöpfungsketten, wie wir es dann nennen, aufzubauen. Und genauso haben wir das gemacht. Also die USA sind unser größter Markt außerhalb von Deutschland, aber nicht der größte Standort außerhalb von Deutschland. Der zweitgrößte Markt außerhalb Deutschlands ist China. Und das ist auch ein Markt mit einer sehr tiefen Wertschöpfung. Also da haben wir viel Produktionskapazitäten, viele Entwicklungskapazitäten über die Jahre aufgebaut, weil ansonsten wäre es uns nie gelungen, gegen chinesischen Wettbewerb erfolgreich zu sein. So, dann gibt es noch Indien, ist ein großer Standort, wo wir auch große Fertigungskapazitäten haben, wo wir inzwischen auch Entwicklungsteams haben, wo wir IT-Services aufgebaut haben und betreiben. Und dann gibt es große Zulieferwerke für die deutschen Standorte, beispielsweise in Polen. So, und so bilden sich dann globale Strukturen. Da Phoenix Contact vergleichsweise spät begonnen hat, sich wirklich zu internationalisieren. Also erst wirklich in den 80ern, Mitte der 80er Jahre wirklich Geschwindigkeit aufgenommen hat, was das anging. Also davor eben viele Jahre, 60 Jahre, sich mehr oder weniger auf Deutschland konzentriert hat, ist es bis heute so, dass der größte Teil unseres Wertschöpfungsvolumens, wie wir es nennen, immer noch in Deutschland ist. Und das müssen wir auch sorgfältig betrachten. Auf der einen Seite gibt es gute Gründe dafür. Wir haben hier wirklich tolle Standorte. Wir haben viele tausend Menschen. Wir haben über 10.000 Menschen in Deutschland. Die sind gut ausgebildet. Die bleiben in der Regel viele, viele Jahre, Jahrzehnte bei uns. Das ist gut. Auf der anderen Seite wissen wir alle, Deutschland ist ein hochpreisiger Standort. Ja, vieles hier ist teurer als an anderen Standorten in der Welt. Und da müssen wir immer genau gucken, dass wir die Vorteile, die wir hier haben und die wir alle wirklich auch schätzen, dass wir die immer gut balancieren mit den Notwendigkeiten, dass unser Wettbewerb heute sehr international ist und vielfach auch aus Asien kommt oder aus Nordamerika, wo es dann andere Rahmenbedingungen gibt. Aber ja, das ist eben auch die Aufgabe von Management, da die richtigen Dinge zu tun.
Ein Umsatz von etwa 3,5 Milliarden Euro hat Phoenix Contact im Jahr 2023 erwirtschaftet. Damit ist der Umsatz des Unternehmens nach 2 Jahren der Steigerung wieder etwas gesunken. Ein Grund zur Sorge ist das nicht unbedingt, sagte Phoenix Contact CEO Frank Stürenberg kürzlich beim Neujahrsempfang einer Energiegenossenschaft in Düchte. Herr Stürenberg, wenn man jetzt die vergangenen Jahre der Steigerung betrachtet, jetzt ist es ein Jahr zurückgegangen. Was bedeutet so ein Umsatzrückgang denn, gerade auch vielleicht vor dem Hintergrund der gesamten wirtschaftlichen Situation in Deutschland oder vielleicht auch weltweit?
Es ist vor allen Dingen erstmal was ganz Normales. Ja, also ich bin jetzt ja seit über 30 Jahren in diesem Unternehmen und ich erinnere es noch genau, als ich 1992 in das Unternehmen kam, war es auch gerade ein Jahr, in dem es einen Rücksetzer gegeben hat. Das war Anfang der 90er Jahre, die sogenannte Maschinenbaukrise, wo es einfach auch eine Konsolidierung gab, die dazu geführt hat, dass es auch bei Phoenix Contact einen leichten Umsatzrückgang gab. So, dann hat es 10 Jahre gegeben. Dann gab es wieder 2001, das erinnert man vielleicht noch, der berühmte neue Markt, die Dotcom-Blase, die geplatzt ist. Die ersten Internetunternehmen, die so überbewertet waren wie heute vielleicht KI-Unternehmen, also immer diese Blasenbildung. Dann ist das korrigiert worden, es gab viele Unsicherheiten und es gab wieder einen leichten Rücksetzer. So, dann gab es wieder 10 Jahre und dann kam 2009 die große Finanzkrise und dann gab es wieder 10 Jahre und dann standen wir plötzlich in einer Pandemie. So, das ist, also insofern ist das was ganz Normales. Bei Phoenix Contact war eben so dieser typische Zyklus. Wir haben 10 Jahre, wo wir wachsendes Geschäft haben, mal schneller, mal weniger schnell, aber 10 Jahre in eine Richtung. Dann gab es irgendwie eine Korrektur und dann ging es wieder in eine Richtung weiter. Die Herausforderung, die wir seit dem Jahr 2020, das war also das letzte Mal zunächst, dass Phoenix Contact einen Umsatzrückgang hatte, als wir in die Pandemie reingegangen sind. Keiner wusste, wie lange geht das. Alle Kunden waren verunsichert. Alle haben erstmal aufgehört zu bestellen und so weiter. Dass danach nicht wieder eine 10-jährige Phase eingesetzt hat, sondern wir wissen das alle, dann kam 2022 noch der fürchterliche Krieg in der Ukraine dazu. Erneute Unsicherheiten. Trotzdem gab es in der Phase viel Wachstum. Und dieses Wachstum war begründet durch unterschiedliche Treiber. Auf der einen Seite ist es tatsächlich so, dass diese energetische Transformation, diese Fokussierung darauf, Ressourceneffizienz zu erreichen, dass das jetzt wirklich Geschwindigkeit aufnimmt. Es gibt immer mehr Elektrofahrzeuge, es gibt immer mehr Robotik in den Fabriken und so weiter. Das treibt unser Geschäft. Aber es gab eben in den Jahren nach der Pandemie, namentlich 21 und 22, auch viele Effekte, die nicht wirklich jetzt langfristig begründet waren. Da gab es Unsicherheiten, kriege ich morgen noch was? Was ist, wenn es einen Lockdown gibt, den nächsten, und die Fabrik wird geschlossen, also bestelle ich lieber heute noch was? Also es wurde auch ordentlich bevorratet, wie wir vielleicht auch alle zu Hause. Ja, wir erinnern noch die berühmten leeren Regale in Kaufhäusern. Und so, das hat eben zu einem sehr starken Wachstum dann geführt in der Zeit. Und jetzt ist wieder etwas, in dem letzten Jahr ist wieder etwas mehr Normalität reingekommen. Man wusste wieder, okay, ich bekomme ein Produkt, wenn ich es bestelle. Die Pandemie, Dinge waren unter Kontrolle. Die Kriegsfolgen sind nach wie vor da, aber auch da hat man sich inzwischen damit arrangiert, wie man damit wirtschaftlich umgeht. So, also hat man wieder gesagt, ach Mensch, ich brauche nicht mehr so viel Vorrat. Ja, ich weiß jetzt wieder alles, wie das funktioniert, und das auf der ganzen Welt. Und das führte schon wieder jetzt dazu, dass Phoenix Contact einen leichten Umsatzrückgang hatte von 5%. Die 5% an sich genommen sind nicht dramatisch. Wie gesagt, wir hatten das immer wieder mal. Aber in dieser kurzen Abfolge, ja, in der Pandemie, Umsatzrückgang, dann 2 Jahre ganz steiles Wachstum, jetzt wieder ein Rückgang. Und das in einer großen Organisation mit über 20.000 Menschen in der Welt wieder neu zu organisieren, das ist schon herausfordernd und ist eine Herausforderung, wie wir sie als Unternehmen eben in den vergangenen Jahren nicht so hatten. Wir hatten immer mehr Zeit, uns auf eine Richtung zu konzentrieren. Und das ist für Unternehmen, die etwas weniger Wertschöpfung haben, so nenne ich das immer, also Werkskapazitäten haben, die ihre Teile vielleicht auf dem Zuliefermarkt kaufen. Wir produzieren die selber, wir produzieren Schrauben selber, wir produzieren Kunststoffteile selber, wir bestücken Leiterplatten selber. Es gibt andere Unternehmen, die auch gut, auch erfolgreich sind, die kaufen so etwas zu. Wenn ich das zukaufe und es nicht mehr brauche, ist es ein Anruf bei dem Lieferanten und ich sage ihm, es tut mir leid, ich brauche es nicht mehr, mach was anderes. Und dann ist es die Herausforderung des Lieferanten, irgendwie damit klarzukommen. Wir sind unser eigener Lieferant. Ja, so. Also wir müssen jetzt sagen, okay, was machen wir mit unserer Schraubenproduktion, wenn wir gerade nicht so viele Schrauben brauchen? Was machen wir mit unserer Leiterplattenbestückung und. Und das eben an vielen Standorten auf der ganzen Welt, die auch alle noch miteinander verknüpft sind. Also wir müssen dann schon genau gucken, dass wir das Richtige stoppen. Nicht, dass wir woanders bei uns ein Problem dadurch erzeugen, weil die sagten, also das hätten wir jetzt gerade noch genau gebraucht. Und das braucht etwas Zeit. Und in dieser Zeit, bei den großen Volumen und den großen Werten, die wir haben, kommt es dann auch dazu, dass Geld verloren wird in der Zeit. So, und da muss man eben genau gucken, dieser Zeitraum darf nicht zu lang sein. Und ich muss dann wieder Maßnahmen einleiten, um auch diese verlorenen Geldmittel in der Regel, ich habe ja Bestände, die habe ich ja bezahlt, im Augenblick brauche ich sie aber nicht, weil ich die Werkskapazitäten runterfahre und die Kunden auch weniger kaufen. Also muss ich sagen, okay, wo bekomme ich jetzt wieder die Mittel her, die hier in den Beständen sind, die ich gerade nicht bekomme, wie kann ich sie wieder erwirtschaften, weil ich brauche ja, in ein paar Monaten geht das Geschäft wieder los, dann muss ich wieder bereit sein, dann müssen wir auch wieder, also wir als Phoenix Contact auf der ganzen Welt, wieder die Fähigkeiten haben, sofort wieder Tempo aufzunehmen. So, das ist im Augenblick die Herausforderung, vor der wir alle stehen, aber wie gesagt, dieses Unternehmen ist 100 Jahre alt, oder jetzt 101 Jahre alt, auch wenn wir immer das Gefühl haben, das, was wir gerade erleben, ist ungefähr die schwierigste aller denkbaren Situationen. Wenn man wirklich mal in die Geschichte des Unternehmens schaut, da sind, glaube ich, schon nochmal andere schwierige Situationen gemeistert worden. Und so wird auch das hier wieder gemeistert werden. Wir gehen davon aus, dass es vielleicht noch 3 bis 6 Monate braucht, bis sich das wieder alles wieder sortiert hat. Und dass wir dann bereits wieder in eine Wachstumsphase kommen.
Ja, und Sie sagen es ja gerade auch, also wenn man sich jetzt die gesamten letzten 5 Jahre, sage ich mal, anguckt, mit dem mit der Steigerung und dann teilweise, dass der Umsatz wieder ein bisschen zurückgeht. Insgesamt ist ja über diesen gesamten Zeitraum ja doch eine Steigerung zu erkennen. Wenn Sie jetzt mal vielleicht den Blick in die Glaskugel wagen, wie ist so Ihre Prognose gesamtwirtschaftlich für die kommende Zeit?
Also zum einen ist es ganz richtig, was Sie gesagt haben, wenn man sich das auf die 5 Jahre jetzt mal anschaut, dann ist das immer noch ein durchschnittliches gewichtetes Wachstum von, ich sag mal, gut 9%. So, das ist schon ein wichtiger Wert, weil ich glaube, dass das immer noch oberhalb dessen liegt, was typischerweise in unserer Branche realisiert wurde. Diese Schwankungen von Minus auf hohes Plus und wieder runter auf Minus, das ist schwer. Da geht auch einiges an Mitteln leider verloren, die man intelligenter einsetzen könnte. Also wir müssen alle daran arbeiten, wie es uns gelingt, da wieder mehr Kontinuität reinzubekommen, kontinuierliche Entwicklung reinzubekommen. Aber vom Grundsatz her zeigt das, dass die Produkte, die Lösungen, die Phoenix Contact hat, in einen Markt gehen, wo sie gebraucht werden, wo Wachstum ist und wo auch nicht nur, ich sage es mal, ungesundes Wachstum ist, weil man irgendwie hortet und so etwas, wo wirklich auch strukturelles Wachstum ist. Das ist ja auch keine Überraschung, dass die Welt elektrischer wird. Das sehen wir alle. Ja? Dass es mehr Automatisierungstechnik braucht, ist nachvollziehbar. Wir alle kennen die Themen des Fachkräftemangels, wir kennen die Demografie-Themen, also Menschen werden älter, scheiden aus dem Berufsleben, es gibt weniger junge Menschen. Auch da denken wir, das ist ein typisch deutsches Thema, das ist weit gefehlt. Ja. In Japan ist dieses Problem viel größer als hier. In Korea, selbst in China beginnt es jetzt ein Problem zu werden. Und eine der Antworten darauf ist Automatisierung. Da, wo ich keine Menschen mehr habe, die eine Palette vollpacken, da muss es dann halt irgendwie eine Maschine oder ein Roboter tun. Und das sind alles Themenfelder, in denen wir aktiv sind, sodass wir ganz sicher sind, dass wir mit der strategischen Ausrichtung in einem langfristig wachsenden Geschäft sind. Also natürlich müssen wir im Augenblick unsere Investitionen unter Kontrolle halten. Wir müssen sie auch sogar zurückfahren, um eben diese Mittel wieder zu erwirtschaften, die wir brauchen. Aber wir sind weit davon entfernt zu sagen, das brauchen wir nie wieder. Wir müssen jetzt also anfangen, Standorte stillzulegen oder irgendwie Entlassungswellen zu machen oder so etwas. Davon sind wir weit entfernt. Wir werden diese Korrektur machen müssen und dann sind wir sicher, Elektrotechnik, Automatisierungstechnik ist ein wachsendes Feld. Und auf das sind wir voll fokussiert. Und das wird auch für die absehbare Zeit, und da spreche ich wirklich von den nächsten 2 Jahrzehnten, wird das ein wachsendes Feld bleiben. Also wir sehen uns eher, und das ist ein großes Wort, und das darf auch nicht falsch verstanden werden, das hat nichts mit Übermut zu tun. Aber es gibt ja sogenannte Superzyklen in der wirtschaftlichen Entwicklung. Und es gab in der Vergangenheit Superzyklen, da war Phoenix Contact nur mittelbar beteiligt. Also denken Sie an das ganze Thema IT. Der Superzyklus der Dekarbonisierung einer Welt, die möglichst weit auf fossile Energien verzichtet, da sind wir im Zentrum dessen, was erforderlich ist. So, und der passiert über die nächsten 2, 3 Dekaden. Und insofern wissen wir auch, wollen wir auch weiterhin investieren, weil wir wissen, dass Phoenix Contact Produkte und Lösungen auf der Welt dann noch mehr benötigt werden. Also langfristig sind die Einschätzungen nach wie vor positiv.
Phoenix Contact ist als regionales Unternehmen daran beteiligt, die Energiewende und die, wie Frank Störenberg vorhin gesagt hat, Dekarbonisierung voranzutreiben, steht im Mittelpunkt dieses Geschäftsfeldes und wird deswegen voraussichtlich in den kommenden Jahren und wahrscheinlich sogar Jahrzehnten auch noch wachsen. Aber dieses Wachsen und Wachstum, geht das überhaupt gesamtgesellschaftlich über eine längere Zeit? Das frage ich Frank Störenberg heute im Radioaktiv nachgefragt. Herr Störenberg, Wachstum. Geht das überhaupt unbegrenzt und immer weiter? Kann das immer weiter alles wachsen, wenn wir doch eigentlich beispielsweise auch CO2 einsparen müssen, also eigentlich ein bisschen reduzieren müssen auch?
Also, ich glaube, das kann man nicht pauschal sagen. Wenn ich auf ein sehr weit entwickeltes, sehr reiches und auch immer noch sehr gut ausgestattetes Land wie Deutschland schaue, müssen wir, glaube ich, auch Fragen von Verzicht und Veränderung zulassen. Ja. Ich halte wenig davon, dirigistisch zu sagen, du darfst das nicht mehr und du musst das machen und so weiter. Das ist, glaube ich, auch etwas, was uns und unsere Gesellschaft aktuell etwas überfordert. Ja, und ich bin mir auch nicht sicher, ob es hilfreich ist, jetzt zu sagen, also alle Verbrenner müssen weg bis 2030 oder 35. So, und Menschen sind aber jetzt schon ganz verunsichert und sagen, oh Gott, jetzt habe ich aber noch einen und was ist denn dann, was ist der Wert und so weiter. Nichtsdestotrotz, wir müssen diese Veränderung ja hinbekommen. Aber die Frage ist, wie viel Druck übe ich aus oder wie viel Motivation erzeuge ich, es zu machen. Aber das sind gesellschaftliche Fragestellungen. Aber in Deutschland ist es, glaube ich, zulässig, darüber zu sprechen, zu sagen, nein, es gibt nicht unendliches Wachstum. Wenn ich 5-mal die Woche oder 7-mal die Woche Fleisch esse, dann kann ich noch sagen, okay, dann esse ich jetzt auch noch 3-mal am Tag Fleisch, einfach weil es da ist. Ja, das geht halt nicht. Und da sind die Fragestellungen, wie kann man sinnvoll Dinge reduzieren, sind absolut zulässig. Auch im wirtschaftlichen Kontext. Ja, wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass wir nicht einfach alles beliebig hin und her transportieren, nur weil es relativ günstig ist und relativ einfach ist und wir als Unternehmen ja wenig Negatives davon spüren, dass noch mehr Straßen gebaut werden und noch mehr Autos und Lastwagen und so unterwegs sind. Dem müssen wir uns stellen. In anderen Teilen der Welt, ich nehme jetzt mal die noch stark wachsenden Regionen, Südostasien, Afrika, da sind Menschen an einem Punkt, wo wir aus meiner Sicht auch als Weltgemeinschaft es nicht zulassen dürfen, dass wir sagen, guck mal, ihr habt jetzt einfach Pech. Wir Industrieländer, wir hatten 100 Jahre, wir haben Ressourcen eingesetzt ohne Ende, wir haben gefeuert in die Atmosphäre, als gäbe es keinen Morgen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber es hat uns Wohlstand gebracht. Ihr könnt das jetzt leider nicht machen, weil es ist nichts mehr da. Wohin führt das? Dass diese Menschen sagen, okay, vielleicht gehe ich dann mal dahin, wo das so gut ist. Weil wenn ich es ja hier nicht mehr machen kann, gehe ich vielleicht dahin. Das wird die Welt nicht zu einem besseren Ort machen. Und einfach denen zu sagen, du musst da bleiben und es geht dir halt schlecht, es kann ja auch keine Lösung sein. Also müssen wir Wege finden, wie wir in den Bereichen echt noch Wachstum ermöglichen, das aber nicht so umweltschädlich ist, wie wir das die letzten 100 Jahre gemacht haben. Und diese Balance, das ist eine politische Fragestellung, ist eine gesellschaftliche Fragestellung, ist aber auch eine Fragestellung für Unternehmen. So, ich glaube, das ist die Balance, die wir schaffen müssen und das wird in den nächsten Jahrzehnten, das wird ein Ringen sein. Aber ich denke, und da spreche ich jetzt nicht nur als Verantwortlicher für ein großes Unternehmen, sondern jeder von uns sollte sich diese Gedanken machen, was er dazu beitragen kann, weil sonst ist es in 25 Jahren egal, ob Phoenix Contact eine tolle Bilanz hat und tolles Wachstum hat, wenn um uns herum die Umweltbedingungen so sind, dass wir kaum noch gut leben können, dann ja, ist das nicht mehr relevant. Also jeder von uns muss gucken, als Unternehmen oder auch als Einzelner, welchen Beitrag er leisten kann.
Dann holen wir den Blick mal wieder ein bisschen rein, ein bisschen regionaler auf Deutschland selbst. Gibt es da vielleicht Dinge, die Sie umtreiben, wo Sie aktuell sagen, da sind schwierige Rahmenbedingungen, da würden wir uns vielleicht wünschen. Gab Ende Januar ja auch einen Brief, den 50 Unternehmen, unter anderem Phoenix Contact, auch an die Bundesregierung gesendet haben, mit Forderungen, Wünschen nach wirtschaftlicher oder generell Stabilität, dass man sich vielleicht auch auf das ein oder andere ein bisschen mehr verlassen kann.
Dieser Brief, ich nehme den mal als Aufhänger, der hat ja aus meiner Sicht zu Unrecht das Label Brandbrief bekommen. Ich finde das falsch, weil es geht ja gar nicht darum, Alarm zu rufen, sondern in dem Brief war aus meiner Sicht eher eine sehr konstruktive Richtung angesprochen. Und ich finde, das ist wichtig, dass wir uns daran immer wieder erinnern, dass es Ansätze gibt, Lösungsansätze, gerade auch mit Blick auf Fähigkeiten, die es in Deutschland gibt, die es auch in der deutschen Industrie gibt. Also wenn Ihre Frage ist, Mensch, gibt es Dinge, die wir im Augenblick etwas besser machen können? Klar, wir dürfen nicht naiv sein, aber wir dürfen uns auch nicht in so einen Abwärtsstrudel reden. Ja, also hier wie früher mal der Herr Völler in einem Interview erbost als Bundestrainer gesagt hat, ja, ihr redet immer über einen Tiefpunkt und dann kommt ein noch tieferer Tiefpunkt, dann ein noch tieferer Tiefpunkt und alle freuen sich darüber, dass sie den noch tieferen Punkt gefunden haben. Das hilft uns gar nicht. Es gibt Dinge, die aktuell nicht gut laufen. Das muss man ganz klar sagen. Ich glaube, die Ambitionen auch der Regierung, gerade auch mit Blick auf das, was notwendig ist, um dem Klimawandel entgegenzuwirken, die sind richtig. Die sind auch gut. Die Art und Weise, wie es gemacht wird, kann ich auch nicht immer nachvollziehen. Zu viel Druck, auch zu kurze Anpassungszeiten, die gegeben werden. Ich muss die Menschen mitnehmen. Wenn ich keine wettbewerbsfähige Wirtschaft mehr habe, wo soll denn dann die Mittel herkommen, die wir brauchen für die nächsten 20 oder 30 Jahre, um das noch zu erreichen? Also ich muss sagen, okay, ich muss der Wirtschaft die Chance geben, wettbewerbsfähig agieren zu können, zu bleiben, um daraus die Mittel zu ziehen, die ich dann investiere, um diese Transformation zu machen. So, und da fehlen auch oft manchmal einfache Impulse. Ja, dass man, wenn ich jetzt sehe, dass dieses Wachstumschancengesetz, das ja ohnehin nur ein kleiner Impuls gewesen wäre, schon wieder über drei Banden hin und her geredet wird und wahrscheinlich am Ende ein kaum noch erkennbares Konstrukt sein wird. Das hilft nicht. Ja, und das ist dann trotzdem Geld, was erstmal eingesetzt wird, was am Ende aber dann, ich will nicht sagen verpufft, aber nicht wirklich diese Dynamik erzeugt. Also ich glaube, wir müssen uns immer wieder bewusst machen, welche Fähigkeiten wir nach wie vor in diesem Land haben. Ja, und ich bin auch optimistischer als viele andere. Ich glaube, das Thema Deindustrialisierung ist nicht so stark in der Umsetzung, wie es manchmal besprochen wird. Und dann muss immer klar sein, was ist denn wirklich das Problem, was uns daran hindern wird, unsere Ziele zu erreichen. Und Bürokratie ist hinderlich, ist auch manchmal unnötig. Mich ärgern immer die Dinge am meisten, wo ich das Ziel als ausgesprochen gut empfinde. Ich nehme mal das Lieferketten-Sorgfaltsgesetz. Ja, kein Mensch möchte, dass er irgendwo auf der Welt an Kinderarbeit beteiligt ist, an Ausbeutung, an der Gefährdung von Menschen durch Arbeitsbedingungen und so weiter. Nur dieses Lieferketten-Sorgfaltsgesetz, zumindest so wie es auf unsere Industrie angewendet wird, trägt leider nichts dazu bei. Wir befolgen alles, was da drin genannt ist. Und ich habe keine Indikation dafür, dass dort ein Kind mehr geschützt würde. Ich gehe eh davon aus, dass in unseren industriellen Wertschöpfungsketten das eh gar nicht gibt, weil die auch technisch ganz andere Ansprüche stellen, als das Baumwollhemd, das in Bangladesch zu einem T-Shirt genäht wird. Da ist dann doch eine Leiterplatte, auf der 150 Komponenten zusammengesetzt werden müssen, ein anderes Produkt. Ich muss aber trotzdem dem Gesetz folgen. Alle Lieferanten von allen 150 Komponenten, die da drauf sind, die muss ich alle analysieren, mit denen muss ich alle ein Audit machen, da muss ich eine Dokumentation machen, dass das alles sichergestellt ist. Machen wir auch alles, kommen die Häkchen alle an die richtigen Stellen. Nichts wird besser dadurch, außer der Aufwand, den wir haben. Das ist eine Herausforderung. Ich glaube, die wirklich großen Dinge liegen aber viel eher gerade in Deutschland in dem Thema. Haben wir noch die Menschen, die wir brauchen, um das zu tun? Und die werden nicht alle in Deutschland entstehen, um es mal so zu sagen. Das heißt, wir brauchen offene Gesellschaften. Wir brauchen definitiv Zuwanderung, 100%. Und ich glaube, da vertun wir uns gerade etwas mit einer langfristigen Perspektive. Weil wenn sich erstmal in der Welt, und ich bin viel unterwegs und ich höre das leider, in der Welt das Bild durchgesetzt hat, dass in Deutschland Menschen von außerhalb nicht willkommen sind, dann korrigiert man das nicht durch eine Anzeigenkampagne, wenn wir denn meinen, jetzt bräuchten wir es aber dringend wieder. So, und da sage ich, wir müssen immer genau gucken, was sind die wirklich großen Herausforderungen und was machen wir uns für lange Zeit möglicherweise kaputt.
Ja, Sie sprechen es gerade an. Phoenix Contact ist ja auch bekannt als weltweit aktives Unternehmen, auch als Unternehmen, was Menschen beschäftigt aus vielen Ländern hier in Deutschland, die gemeinsam an Projekten arbeiten. Sie sprechen den Themenblock gerade selber schon an. Wenn Sie dann zum Beispiel hören, auch von solchen Plänen wie den Menschen, die sich da im vergangenen November in Potsdam getroffen haben, was würde sowas für ein Unternehmen wie Phoenix Contact bedeuten, wenn man einfach sagen würde, alle, die hier nicht in Deutschland geboren sind oder vielleicht sogar noch mehr Menschen werden einfach ausgewiesen, werden quasi aus Deutschland rausgeschmissen. Was hätte das für einen Effekt auf ein Unternehmen wie Ihres?
Schon die Diskussion darum ist fatal. Ja, Phoenix Contact, ich habe es gesagt, macht 75% seines Geschäftes außerhalb von Deutschland. Wir beschäftigen in unserem Unternehmen, ich glaube, Menschen aus 75, 76 Nationen, ja, die jeden Tag zusammenarbeiten. Wir arbeiten, wie gesagt, in über 50 Ländern, arbeiten unsere eigenen Organisationen und Kolleginnen und Kollegen mit den Kunden und Kundinnen vor Ort zusammen. Sobald nur der Eindruck entsteht, dass ein deutsches Unternehmen offen ist für Haltungen, wie sie in dieser Konferenz oder von den dort beteiligten Personen oder Parteien vertreten werden, ist das fatal. Ja, insofern erklären wir auch offen, dass wir uns überall auf der Welt für offene Gesellschaften einsetzen, dass wir uns überall für Grundwerte einsetzen. Wir wissen, dass wir natürlich auch in Ländern unterwegs sind, wo nicht alle Werte so festgeschrieben sind, wie wir sie aus Deutschland kennen. Trotzdem versuchen wir im Rahmen unserer Möglichkeiten und unserer Organisation diese Werte genau so aufrechtzuerhalten, wie wir es überall auf der Welt tun. Also ich sage mal, ein Phoenix Contact Arbeitsplatz in China darf sich nicht unterscheiden, was Arbeitssicherheit angeht, was die Art und Weise, wie wir mit Menschen umgehen, auch in der Führung unserer Kolleginnen und Kollegen dort, darf sich nicht unterscheiden von dem, was wir hier tun. Nicht, was die Grundwerte angeht. Natürlich ist es anders. Jedes Land ist anders. Kulturen sind anders. Aber Repressalien, das Ausüben von Druck, das Einfordern von politischen Position am Arbeitsplatz ist etwas, wo wir uns immer dagegen wenden würden, wo wir auch Einfluss nehmen würden und sagen, das ist nicht zulässig. Natürlich wissen wir, dass das Leben in China auch für den Einzelnen um ein Vielfaches politischer ist. Ja, wenn Sie das Werksgelände verlassen quasi, dann sind Sie Teil der chinesischen Gesellschaft, da sind unsere Einflüsse geringer. Aber da, wo wir den Einfluss haben, da gestalten wir es so, wie wir es für richtig halten. Und insofern gilt das in Deutschland. Wir haben es im Rahmen einer Betriebsversammlung hier gesagt, auch als nach dem schlimmen Überfall am 7. Oktober in Israel auch Diskussionen aufkamen zwischen verschiedenen Gruppen, die wir auch hier im Unternehmen haben wir gesagt, dass Antisemitismus in diesem Unternehmen eine rote Linie ist, deren Überschreiten oder Touchieren wir nicht dulden werden. Es hat nichts damit zu tun, dass dieses Unternehmen parteipolitisch Einfluss nimmt. Das sind wir nicht. Da hat ein Unternehmen auch aus meiner Sicht kein Recht dazu. Aber wir können Grenzen aufzeigen und wir können daran appellieren, dass sich alle, die hier tätig sind, daran erinnern, wie sehr wir als Unternehmen darauf angewiesen sind, dass wir offene Grenzen haben, dass wir offene Märkte vorfinden. Sonst können wir nicht erfolgreich sein. Und dass wir zukünftig viele Kolleginnen und Kollegen hier in Deutschland haben werden, die aus anderen Ländern und Kulturkreisen kommen, die arbeiten. Aber es ist ja auch heute schon so, dass unsere Menschen hier in Pyrmont oder Blomberg mit Kolleginnen in Indien, in Brasilien oder in Südafrika zusammenarbeiten müssen. Und darum treten wir so sehr dafür ein, dass, ja, ich sage es mal, diese Werte im Unternehmen akzeptiert werden und nirgendwo in Frage gestellt werden.
Mit Frank Stürenberg, dem Geschäftsführer von Phoenix Contact, haben wir heute über das Unternehmen selber und über die aktuelle wirtschaftliche Lage des Unternehmens und generell in Deutschland und auf der Welt gesprochen. Darüber, wo wir uns vielleicht einschränken müssen, wo aber auch noch Entwicklungen möglich sind. Herr Stürenberg, zum Abschluss die Frage, Phoenix Contact hat sich ja so ein Stück weit zum Motto gemacht oder spricht ja auch immer von der All-Electric Society. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Slogan, der Sie die nächsten Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte begleiten wird. Wenn Sie uns vielleicht zum Abschluss einmal erklären, was steckt da eigentlich hinter? Was bedeutet das für Sie als Unternehmen? Aber Society sagt es schon, Gesellschaft. Was bedeutet dieser Begriff auch für uns alle als Gesellschaft?
Ja, gerne. Es ist natürlich ein zugespitzter Begriff, bewusst. Ja, wie jeder, ich sage es mal, allumfassende Begriff, also all electric. Das ist natürlich eine Verdichtung, eine bewusste Verdichtung. Der erste Aspekt, der wichtig ist, wir haben uns als Unternehmen damit auseinandergesetzt und haben gesagt, okay, wo können wir einen Beitrag leisten zur nachhaltigen Gestaltung der Welt? Es gibt ja viele Facetten von Nachhaltigkeit. Bildung, ja, wir sprachen über Demokratisierung, Ernährung. Es gibt so viele Facetten, die dazu beitragen, dass die Welt nachhaltiger wird, die jetzt aber nicht so viel mit Phoenix Contact als Unternehmen zu tun haben. Unser Feld ist aber ganz sicherlich das der, ja, ich sag mal, Energieerzeugung, Energieverwendung, der Industrie, der Infrastruktur. So, also haben wir gesagt, okay, das ist unser Handlungsfeld. Also schauen wir mal drauf, was dort passieren muss. Und das, was dort passieren muss, grundsätzlich zwei Dinge. Erstens, wir brauchen, wir hatten es schon gesagt, auf der Welt mehr Energie als heute. Weil aus 8 Milliarden Menschen werden 10 Milliarden Menschen und für eine gute Entwicklung brauchen die erstmal einen Energieeinsatz. Und dieser Energieeinsatz sollte nicht mehr aus dem Verbrennen fossiler Energien entstehen. Zum einen, weil das nicht gut ist für die Atmosphäre, Klimawandel. Zum einen, weil es sinnlos ist. Es sind wertvolle Rohstoffe. Ja, ich werde oft gefragt, was hast du eigentlich gegen Öl? Ich habe gar nichts gegen Öl. Ehrlich, ich halte es nur für sehr falsch. Wir halten es für sehr falsch, dass es verbrannt wird. Es gibt ganz viele Dinge, wo es gebraucht wird. So. Also gleichzeitig müssen fossile Energieträger zurückgedrängt werden. Und dann braucht es erneuerbar erzeugte elektrische Energie, weil es ist die einzige Primärenergieform, die theoretisch und praktisch in unendlicher Menge hergestellt werden kann. Zumindest so lange, wie die Sonne scheint, was ja noch ein paar Milliarden Jahre der Fall sein soll. Also haben wir gesagt, wir konzentrieren uns voll auf diese Primärenergieform. Erneuerbar erzeugte elektrische Energie. Weil wenn es sie in der Sekunde, wo es sie im Überfluss gibt, kann ich alles machen. Ich kann Wasser entsalzen, ich kann selbst heiße Regionen kühlen. Wenn sie im Überfluss vorhanden ist, was sie theoretisch ist, ja, es reichen ja die berühmten paar Quadratkilometer in der Sahara, die den gesamten Weltenergiebedarf decken würden. Sie sind halt nur an der falschen Stelle. Also müssen wir sagen, was können wir technisch dafür tun, dass diese erneuerbare Energie an der richtigen Stelle erzeugt wird oder an die richtige Stelle kommt. So, da gibt es die entsprechenden Wandlungstechnologien. Ich kann speichern in Batterien, ich kann speichern in Wasserstoff und so weiter und so weiter. Und ich darf so wenig von dieser wichtigen, erneuerbar erzeugten elektrischen Energie verschwenden, wie es nur geht. Also Ressourceneffizienz. Und diese drei Handlungsfelder beschreiben den Weg in eine All-Electric Society. Erneuerbare erzeugen, so viel wie es geht, sie über intelligente Netze und Speicherformen verfügbar machen, Tag-Nacht-Themen und so weiter, und so wenig davon verschwenden, wie es irgendwie geht. Und wenn wir das die nächsten 20 Jahre tun, dann werden wir irgendwann eine Welt haben, wo alles, was irgendwie elektrisch betrieben werden kann, auch elektrisch betrieben sein wird. Es wird gegebenenfalls nie so sein, dass Flugzeuge elektrisch fliegen. Vielleicht nicht die großen. Aber die werden dann wieder Energien einsetzen, die aus elektrischer Energie hergestellt worden sind. Weil es ist, wenn ich genug davon habe, ist es egal, wie viel Effizienz ich verliere, wenn ich aus Strom Wasserstoff mache und den Wasserstoff wieder verbrenne. Dann habe ich nämlich am Ende vielleicht noch 20% von der Energie, die ich vorne reingesteckt habe. Aber wenn ich davon ja genug habe, ist es ja egal. Und das ist die Idee der All Electric Society. Ich habe genug elektrische Energie aus erneuerbaren Quellen überall verfügbar, vollständig wirtschaftlich, weil ich so viel davon habe. und ich habe sie an den Stellen, wo ich sie auch wirklich brauche. Das dauert noch 20 Jahre, ganz bestimmt. Ja, aber viele sagen, das wird nie dazu kommen, ob ich mir mal eine Stromrechnung angeguckt hätte. Aber jetzt erinnern wir uns noch mal 20 Jahre zurück, wir alle zusammen. Vor 20 Jahren gab es kein Smartphone. Vor 20 Jahren gab es noch nicht mal WLAN. Ja, und das ist in diesen 20 Jahren ist das entstanden. Eine Welt, in der wir unser gesamtes Leben über ein Smartphone steuern könnten, wenn wir es denn wollen. Wir können unsere Bankgeschäfte machen, wir können einkaufen, wir können unsere Filme gucken, wir können alles über dieses kleine Ding machen. Das ist in 20 Jahren entstanden. Warum sollten wir nicht den Glauben daran haben, dass dasselbe auch mit dem uns umgebenden Energie- und Infrastrukturnetz passieren sollte? So, und darum glauben wir, dass die Verdichtung auf dieses Zielbild doch innerhalb der nächsten 20 Jahre wird es dazu kommen, dass wir wirklich in einer Welt leben werden, die eine vollständig auf erneuerbar erzeugter elektrischer Energie ausgerichtete Welt ist. Und wir nennen es ganz bewusst Society, All Electric Society, also den gesellschaftlichen Aspekt. Weil das wird auch gesellschaftliche Dinge berühren. Natürlich könnte man sagen, Mobilität muss sich einfach grundsätzlich verändern. Individuelle Mobilität ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Sie verbraucht zu viel Energie, sie verbraucht zu viel Ressourcen. Also wir müssen alle in Bussen sitzen. Die meisten Menschen, die ich kenne, wollen aber gar nicht in Bussen sitzen. Die wollen viel lieber in ihrem schönen kleinen Auto sitzen und alleine irgendwo hin und oder zu zweit. Und die wollen Musik dabei hören und so etwas machen. So, wenn es uns doch jetzt gelingen würde, dass wir den Einsatz individueller Mobilität durch die entsprechenden erneuerbaren Ressourcen und durch die entsprechende Ressourceneffizienz so unkritisch machen, dass es weiter bestehen kann, dann ist es ja ein wichtiger gesellschaftlicher Impuls. Menschen würden sagen, Mensch, prima, plötzlich gefällt mir diese Klimawandelsdiskussion viel besser, weil die Leute sagen mir nicht, und du darfst kein Auto mehr haben. Ja, so, und das ist die Idee, die wir verfolgen mit dieser All Electric Society. Wir bieten einen Lösungsraum, der konstruktiv ist, der nach vorne gerichtet ist und der aber trotzdem dieser größten Herausforderung der Menschheit, dem Klimawandel, etwas entgegensetzt.